Hallo und herzlich willkommen zum Helden und Visionäre Podcast. Mein Name ist Georg Stäbner. Heute habe ich zu Gast Katharina Reuter vom Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. Wir haben über Nachhaltigkeit, Soziales, Ökologisches und Ökonomisches gesprochen. Wir haben einiges besprochen und hier im Schnelldurchlauf, was dich erwartet. Als erstes Herausforderung. Nachhaltigkeit ist ein Kaugummi-Begriff. Wir sollten regenerativ als Begriff stärken und ein Siegel für den Begriff regenerativ wäre vielleicht hilfreich. Wirtschaft oder Klimaschutz ist eine sinnlose Abwägung. Problematisch selbst ausgedachte Nachhaltigkeitssiegel. Dann sind wir mit folgenden Punkten ins Eingemachte gegangen. Denn wir haben noch kein Wirtschaftssystem, das ohne Fußabdruck auskommt. Wir haben uns gefragt, wie kriegen wir CO2 in die Unternehmensbilanz? Nachhaltigkeit muss im Kerngeschäft geschehen, statt Bäume zu pflanzen. Ohne wahre Preise trägt die Volkswirtschaft die Kosten. Macht und Geld, ja, ein Problem. Keine Mittel für die Nachhaltigkeit. Dann die Absurdität, dass angesichts der Klimakrise ein Gang zurückgeschaltet werden soll. Zum Abschluss, ja, sind wir auch nochmal zu der Politik übergegangen mit dem Aufruf, CEOs, werdet eurer Verantwortung gerecht und Demokratie stärken mit Corporate Political Responsibility. Als allerletztes, kleiner Bonus, Mitarbeiter. Wir haben gemerkt, Unternehmenskultur verändert sich und das wirtschaftsweit. Außerdem, das innerliche Kündigen passiert in vielen nicht nachhaltigen Unternehmen. Der Abschluss, die Frage, wie mit der Old Economy in den Dialog kommen. Ja, für eine nachhaltige Wirtschaft. Und an der Stelle, hör dir einfach den Podcast an. Da ist noch vieles mehr drin, aber allein das hier war doch schon ziemlich viel. Viel Spaß dabei. Hallo Katharina.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Ich habe mich unheimlich auf dieses Gespräch ja auch gefreut, weil du vertrittst natürlich eine ganze Bewegung von Menschen, von Unternehmen, die sich ja auf den Weg gemacht haben, Dinge anders zu machen. Stell du dich erstmal vor und was ist der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft?
Ja, ich bin Katharina, ich darf die Geschäfte vom Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft führen. Wir sind der Unternehmensverband, bei dem Planet und Menschenrechte bei allen Entscheidungen mit am Tisch sitzen. Das heißt, die Besonderheit ist, wir sind gemeinnützig, kümmern uns um eine politische Stimme für die progressiven Unternehmen, sind bundesweit organisiert, vertreten knapp 700 Mitgliedsunternehmen. Und zu meinem Hintergrund, ich habe Agrarwissenschaften studiert und ja, freue mich sehr, in diesem Traumjob tätig sein zu dürfen.
Also ihr bekommt, ich denke mal, vor allen Dingen in letzter Zeit, in den letzten Jahren immer mehr Zuspruch, immer mehr Interesse entsteht da drin, zumindest, vielleicht ist es meine Blase auch, dass ich das so sehe, was da geschieht. Und ich persönlich habe mich so bezüglich Betriebswirtschaft eine lange Zeit überhaupt nicht so dafür interessiert. Also ich komme aus dem Ingenieurwesen, war sehr in dem technischen Bereich. Und dadurch bin ich erst spät so zur BWL gekommen und fand dann interessant, so wie ich mich so mehr mit dem Wirtschaftssystem beschäftigt habe, dass so scheinbar diese Ressourcen, die wir haben, dort einfach als unendlich angenommen werden und in dem System gar nicht so die Rolle spielen. Also zum Beispiel Wasser ist halt da und ist eine sogenannte Externalität. Und aus Sicht von Marktmechanismen spielt es keine Rolle, wenn ich Wasser verschmutze, und ja, das spiegelt sich nicht wieder in Bilanzen und Ähnlichen. Wenn du so etwas hörst und wenn du dann zum Beispiel angesprochen wirst und man sagt dann, ja, Klimaschutz schön und gut, aber Industrie und Wirtschaft first, wie gehst du damit um?
Da sind jetzt ja schon viele Fragen in einer und vor allen Dingen hast du mein Lieblingsthema angesprochen, wahre Preise, weil das ist natürlich das Grundproblem. Wir können heute eigentlich nur so billig produzieren, weil wir ja eben gar nicht mit den echten und den wahren Kosten rechnen für beispielsweise Naturgüter wie Wasser. Aber zurück zu der Frage, was ich antworte, wenn mir jemand sagt, natürlich ist uns Klimaschutz wichtig, aber Industry first. Oder natürlich sind uns Menschenrechte wichtig, aber wir haben jetzt gerade wirklich andere Probleme. Und da muss man schon nochmal die Prioritäten sozusagen zurechtrücken. Und es ist beispielsweise so, dass auch gerade der Global Risk Index vom World Economic Forum nochmal gezeigt hat, dass, was die Wirtschaftslenkerinnen und Wirtschaftslenker als am wahrscheinlichsten halten, was als Risiko eben dieses Jahr die wirtschaftlichen, also sozusagen monetär auch beeinträchtigen wird, sind extreme Wetterereignisse. Und wir wissen, dass das mit der Klimakrise zusammenhängt. Wir wissen übrigens, dass mit der Klimakrise ja nicht erst seit 3 Jahren. Das heißt, hier ist schon einfach diese Frage, wenn wir doch sehen, dass jedes Wirtschaften von Naturdienstleistungen abhängig ist, dann muss auch ein wirtschaftlicher Akteur wie ein Unternehmen daran ein Interesse haben, dass das eben auch künftig besteht. Man kann das auf so eine ganz platte Formel bringen. Ein toter Planet ist auch schlecht für die Wirtschaft, weil es ja immer so heißt, ne, irgendwie Klimaschutzmaßnahmen sind jetzt irgendwie aufwendig und zu teuer und so weiter. Aber wenn eben unsere planetaren Grenzen, wo wir schon 6 von 9 überschritten haben, wenn das eben das System sprengt, dann ist natürlich hier auch gar kein Wirtschaften mehr möglich. Und an der Stelle muss man eben sagen, ihr müsst euch nicht nur um die Ökonomie kümmern, ihr müsst euch eben ausbalanciert genauso auch um die ökologischen und sozialen Themen kümmern.
Wenn ich das sehe, dann ist das aber ja gar nicht in dem System so drin. Also ja, du sagst, wir müssten das, aber liegt da nicht schon irgendwo so ein Grundproblem? Und
unbedingt.
Mich interessieren, also wie gehst du damit um?
Also deswegen sind diese Initiativen so wichtig, zu sagen, wir müssen richtig rechnen. Wir müssen eben diese Faktoren auch in die BWL reinbringen. Und es gibt beispielsweise ja eine Initiative fraktionsübergreifend, die sich um dieses Thema aus dem Koalitionsvertrag kümmert. Wie bringen wir CO2, das ist jetzt nur ein Aspekt, ich weiß, man darf auch nicht immer nur über CO2 reden, aber es ist natürlich ein zentraler Stellhebel gerade, wie bringen wir CO2 in die Unternehmensbilanzen? Und von daher sind das genau die Dinge, die wir tun müssen. Und wir kümmern uns als Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft ja sehr stark um politische Rahmenbedingungen. Und da müssen wir natürlich auch schauen, dass da heute die völlig falschen Anreize gesetzt werden. Das heißt, wir müssen klimaschädliche und sozial ungerechte Subventionen, die es absurderweise immer noch gibt, wie das Dienstwagenprivileg, die müssen wir eben abschaffen, damit wir da ein Level Playing Field hinkriegen. Wir müssen eben, um sowas wie wahre Preise zu erreichen, überlegen, okay, dann lass uns eine zweckgebundene Pestizidabgabe einführen, damit eben die Umwelt, aber natürlich auch die Gesundheitsschäden, die Pestizide verursachen, dass man die abbildet. Weil am Ende ist das zurzeit so, die Kosten trägt immer nur die Volkswirtschaft. Und da gibt's ja auch einfach sehr alarmierende Zahlen aus dem BMWK, wo man sehen kann, selbst im besten Fall, wenn die Klimakrise nicht ganz so hart zuschlägt, entstehen so hohe ökonomische Schäden für unsere Volkswirtschaft, dass ja man eigentlich meinen müsste, das überzeugt dann auch jeden eben, der rechnen kann. Und das jetzige System funktioniert einfach immer noch, weil man weiterhin in dem Sinne falsch rechnen darf.
Wir sind jetzt hier schon sehr schnell ziemlich tief eingestiegen und ich würde da auch gleich gerne noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Aber vielleicht erstmal so von der Historie her. Also wie bist du zum Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft gekommen und wie war das damals? Also hat man da auch schon so in diesem systemischen Sinne gedacht oder war das halt Nachhaltigkeit? Ich sag mal, wenn ich in den 80ern oder 90ern sehe, dann war halt Nachhaltigkeit einfach so ein Add-on irgendwie. Und das ändert sich ja gerade. Und es sind jetzt wieder 2 Sachen, die ich gleichzeitig frage, aber ich glaube, das geht so ineinander über. Also wie bist du da hingekommen und wie war das, als du dort dazu gestoßen bist?
Also zum einen finde ich es ganz schlimm, wenn eben auch heute immer noch Unternehmen, also was du jetzt gerade so aus den 80ern und 90ern berichtest, ich treffe heute noch Unternehmer, die mir dann sagen, ja, wir trennen bei uns ja auch den Müll Oder wir haben ja bei uns auch Standby-Steckerleisten, ne? Also wo ich wirklich denke, über diese Basics sind wir langsam wirklich hinaus. Nicht, dass das nicht wichtig ist, ne? Aber das ist sozusagen nichts, für was man sich loben sollte. Und wie bin ich da hingekommen? Also ich habe den Verband ja nicht gegründet, den gibt es schon seit 1992. Das finde ich auch wichtig zu wissen, dass der so eine lange Geschichte hat, 32 Jahre jetzt, und eben definitiv natürlich aus einer Zeit kommt, als das noch kein Mainstream war, diese Dinge eben zusammenzudenken, als die ersten Unternehmerinnen und Unternehmer, die den Verband gegründet haben, die wurden überwiegend belächelt. Die wurden als Ökospinner verschrien und die hatten dann auch jeweils in ihrer Region keinen so leichten Stand. Und heute sind sie quasi leuchtendes, ne, Vorbild und Role Model für die Transformation. Und wie ich dahin gekommen bin, ich glaube, alles nahm seinen Anfang. Ich bin ja Großstadtkind, aber wir haben immer Urlaub auf dem Bauernhof gemacht. Das heißt, ein bis zweimal im Jahr waren wir auf einem kleinen Nebenerwerbsbetrieb in der fränkischen Schweiz. Und da haben mich meine Eltern nicht viel gesehen, weil ich immer morgens um 5.30 Uhr dann vor dem Haus der Bäuerin stand und gewartet habe, dass sie aufsteht und dann eben sie den ganzen Tag begleitet habe. Und vom Kartoffeln buddeln bis Schweinschlachten bis hin zu, sie hatte noch eben bis ins hohe Alter, sie ist über 80 geworden und bis zum letzten Tag hat sie in so einem großen Holzbackofen draußen, diese großen Laibe Brot gebacken. Und ich kann das heute noch riechen. Und ich glaube, das war der Anfang für diese enge Verbindung eben auch zur Natur und dieses Grundbedürfnis, die Natur eben auch zu schützen.
Wie war das dann so, wie du dann reingekommen bist? Was waren so die ersten Sachen, die du da gemacht hast im was waren die ersten Sachen, die du im BNW gemacht hast?
Also als ich 2014 die Geschäftsführung übernommen habe, habe ich den Verband schon ein Stück weit aus dem Dornröschenschlaf wachgeküsst und konnte dann mit einem wunderbaren Team, das jetzt über die letzten Jahre eben gemeinsam weiterentwickeln und aufbauen. Wir haben, also, ne, weil der Fundus war ja total da, aber die Reaktion, die meistgehörte Reaktion, die mir entgegenschlug, wenn ich gesagt habe, was ich mache beruflich, so, okay, und was ist das? Noch nie gehört, ne? Und das hat sich zum Beispiel eben geändert jetzt in den letzten 10 Jahren, dass das tatsächlich eben der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft seinen festen Platz eingenommen hat. Und da haben wir viel, viel Arbeit und Mühe reingesteckt, einerseits in dieses ganze Thema. Wie findet man uns auch? Mit welchen Themen sind wir präsent? Wie können wir in der Öffentlichkeitsarbeit, aber auch die guten Geschichten von unseren Mitgliedsunternehmen erzählen? Und aber natürlich eben auch, wer sind denn die Unternehmen, die gut zu uns passen? Weil wir nehmen nicht jeden. Bei uns können nur die Unternehmen Mitglied werden, die Nachhaltigkeit im Kerngeschäft verankert haben. Und das ist natürlich stark zu sehen, dass das auch einfach ganz dynamisch und stetig die ganze Zeit angewachsen ist. Und das ist auf jeden Fall eben auch was sich in den letzten 10 Jahren verändert hat. Und vielleicht noch ein wichtiger Punkt, weil wir haben ja hier auch immer diese Schnittstelle zur Politik. Und das ist eben was mich so fesselt, weil ich schon ganz früh angefangen habe, beispielsweise eben auch selber Politik zu machen. Ich habe mit 18 schon für ein Kommunalparlament kandidiert. Und das ist auf jeden Fall auch was ich wie so ein grüner Faden durch mein Leben zieht, das eben mich immer interessiert hat, okay, wir müssen uns auch in der politischen Arena einmischen.
Den grünen Faden, den möchte ich gerne jetzt mal aufnehmen. Den finde ich super spannend. Also was ist so der Antrieb dazu gewesen? Wie hat sich das so langsam entwickelt? Nimm dir da ruhig ein kleines bisschen mehr Zeit, damit wir auch so vielleicht so auf so eine emotionale Achterbahnfahrt, oder vielleicht war es auch ganz ruhig, war es so ein ruhiger See oder so, aber wie ist es dazu gekommen? Weil es ist ja, wie du gerade gesagt hast, doch schon damals noch so ein sehr, schon Außenseiter-Themen gewesen. Und da musste ich ja irgendetwas angetrieben haben schon. Was war das?
Ja, ich glaube, es ist diese Mischung eben aus diesem frühen Verständnis auch für die Bedeutung von Boden, und ne, wie stellen wir eigentlich unsere Lebensmittel her? Das auf der einen Seite. Und dann bin ich mit 15, habe ich eine Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz gemacht, und das war jetzt so rückblickend dann immer der Auslöser auch für mein zivilgesellschaftliches Engagement, weil ich kam zurück und hatte dieses ganz starke, also ich glaube, die ganze Gruppe, die zurückkam, wir hatten dieses ganz starke Gefühl von nie wieder. Der Hashtag ist ja jetzt leider gerade auch wieder aktuell in der Diskussion, was mich echt umtreibt, weil das damals eben ja die Initialzündung für mein ganzes Engagement war. Und eben mit diesem Gefühl des nie wieder, was kann ich denn tun, habe ich für mich eben die Antwort gefunden, okay, mich in die Zivilgesellschaft einbringen. Und war dann eben sehr stark engagiert in der Jugendumweltbewegung. Wir haben damals schon, ne, wir wollten zeigen, dass es auch ein Großevent geben kann, was man ökologisch organisiert. Das war das Auftaktfestival in Magdeburg. Da sind dann Sternfahrradtouren aus ganz Deutschland hingefahren. Wir haben zusammen Gemüse geschnippelt und Vollwertkost irgendwie ausprobiert, was die wenigsten, glaube ich, aus ihren Elternhäusern kannten. Das ist vielleicht auch anders als heute. Es gab Kompost Toiletten und. Also das war irgendwie eine starke, bewegte Zeit. Und ich bin aber natürlich auch, also nicht nur meinen Eltern auf die Nerven gegangen, ne, die ich irgendwie mit Grünkernbratlingen und meinen neuesten Experimenten gequält habe, sondern eben auch so den Themen, wieso kauft ihr die Milch nicht in der Glasflasche? Wieso fahrt ihr mit dem Auto zur Arbeit? Ne? Und mein Vater war Berufsmusiker und schleppte eben immer seinen dicken Hornkoffer mit. Und ich dachte aber, wieso, ist doch kein Problem mit dreimal umsteigen und Bus und U-Bahn und wieder Bus und so. Das waren auf jeden Fall spannende Diskussionen und schon auch mit meinen Schulkameradinnen und Schulkameraden, die irgendwie auch gesagt haben, oh, kannst du uns mit dem Ökokram mal in Ruhe lassen? Und das ist total interessant, wie sich das gewandelt hat. Also so, ne, über das 5-jährige, 10-jährige, 20-jährige Abi-Treffen. Heute sagen die, das ist ja Wahnsinn. Du machst immer noch das, was du schon immer machen wolltest. Jeden Tag ein Stückchen die Welt retten. Und das ist, ne, also, das ist einfach für mich auch eine hohe Zufriedenheit. Ich hatte immer einen Job mit Sinn.
Ich finde es super spannend. Für dich ist das so scheinbar so ein Übergang so von der Zivilgesellschaft zur Wirtschaft dann auch, den du gar nicht so direkt jetzt benannt hast. Aber das ist für viele Menschen ja auf der einen Seite, da gibt es die Zivilgesellschaft, die engagiert sich, die bringt sich ein, ich gründe einen Verein und so. Und auf der anderen Seite, ja, gibt es dann die Wirtschaftsverbände, gibt es dann das Gesetze, das ist dann halt die Wirtschaft und die ist halt weniger aktiv, weniger, weiß ich nicht, also man hat halt so bestimmte Bilder oder Kästen, die man so Dinge rein. Und du hast es gerade gar nicht erwähnt, aber trotzdem muss es ja an irgendeiner Stelle sozusagen da so eine Scheidung irgendwie, ja, ich gehe jetzt nicht nur in die Zivilgesellschaft, sondern ich nutze eben das auch, was die Wirtschaft kann an der Stelle und was sie verändern kann. Wie?
Ja. Stimmt.
Wie ist das?
Das ist interessant. Es ist für mich eben in dem Sinne einfach auch kein Widerspruch. Und ich habe mich ja in meinem Studium der Agrarwissenschaften, habe ich mich dann schwerpunktmäßig mit der Vermarktung von Bio-Lebensmitteln beschäftigt, auch in meiner Promotion. Und wenn du dich mit der Vermarktung von Lebensmitteln beschäftigst, hier dann in dem Fall, ne, besonders der Biomarkt, aber ganz egal, dann bist du eh ganz schnell bei Unternehmen. Und ich konnte damals ja auch schon sehen, welche Hebelwirkung Unternehmen haben, welche Kraft für Transformation ja auch in Wirtschaft steckt. Und habe mir beispielsweise in meiner Promotion Gedanken gemacht, okay, wir müssen denn aber dann auch Rahmenbedingungen in einem Wertschöpfungssystem, in einer Wertschöpfungskette aussehen, damit eben beispielsweise Biomärkte da auch erfolgsversprechend aufgebaut und weiterentwickelt werden können. Und in meiner Stelle danach, Geschäftsführung der Zukunftsstiftung Landwirtschaft, die ist bei der GLS Treuhand in Bochum angesiedelt. Und zum Beispiel ist die Stiftung natürlich ganz stark auf dieser fördernden Seite unterwegs gewesen. Wir haben tolle Projekte gefördert, Schulbauernhöfe, den Saatgutfonds für samenfeste Sorten. Also wahnsinnig tolle Arbeit, wo man ja auch nicht sagen würde, hat das was mit Wirtschaft zu tun? Und da hatte es natürlich ganz stark den Bezug zur Wirtschaft, weil wir brauchten die Unterstützung von den Unternehmen, um diese Projekte finanzieren zu können. Wir brauchten das Verständnis von einem Unternehmer, der vielleicht in einem ganz anderen Bereich unterwegs ist oder einer Unternehmerin, vielleicht im Bereich IT, die aber trotzdem sagt, ach verflixt, das Saatgut. Das merken wir ja auch gerade, wie wichtig Biodiversität und die Vielfalt und so weiter ist, das ja die Grundlage von allem ist. Und deswegen können wir eben auch dann so eine Stiftung mit Spenden unterstützen und die wiederum können in dem Sinn wirken. Und deswegen zieht sich das wahrscheinlich eben auch wie ein grüner Faden durch mein Leben, dass ich auch immer mit Unternehmerinnen und Unternehmern in Kontakt treten durfte, die da ein ganzheitliches Verständnis von ihrer unternehmerischen Verantwortung haben. Ja, und deswegen war das für mich dann kein Entweder-Oder.
Du hast gerade auch schon so genannt, Finanzierung, Fördergelder, jetzt bei Stiftung. Das würde mich mal interessieren, wie ist denn BNW finanziert? Wie finanziert ihr euch jetzt? Und war das immer so? War das auch im Wandel? Weil ihr seid ja ein eingetragener Verein. Von daher nicht ein klassisches Wirtschaftsunternehmen. Also ihr steht ja genau dazwischen oder seid ein Bindeglied.
Ja, stimmt. Ne? Stimmt, tun wir wirklich, weil wir tatsächlich sogar ein gemeinnütziger Verein sind. Also wir sind nicht nur ein eingetragener Verein, sondern wir sind auch gemeinnützig. Und wenn man in unsere Satzung schaut, sieht man eben, wie klug dieser Schutz der Umwelt eben verknüpft ist mit dem, wir müssen dafür dann aber eben auch Rahmenbedingungen schaffen, die eben genau die nachhaltigen Wirtschaftsformen in dem Sinn voranbringen, dass die wiederum zu mehr Umweltschutz beitragen können. Und wie finanzieren wir uns? Als ich angefangen habe, war das, was aus Mitgliedsbeiträgen eingenommen werden konnte, sehr gering und eigentlich in dem Sinn wackelige Füße, weil der Anteil der Fördermittel einfach sehr hoch war. Und wir haben es jetzt geschafft. Wir sind jetzt ungefähr bei 50-50, also die Hälfte unseres Budgets. Wir weisen das auch alles transparent auf unserer Homepage aus. Wir sind Mitglied der Initiative Transparente Zivilgesellschaft, veröffentlichen jedes Jahr da auch unseren Jahresabschluss. Und die Hälfte inzwischen eben aus Mitgliedsbeiträgen und ungefähr die Hälfte aus Fördermitteln. Und mein Ziel oder unser Ziel ist, dass ja tatsächlich gern die Drittmittel und Spenden, das wollen wir auf ein Drittel perspektivisch zurückdrängen, einfach damit man möglichst unabhängig an der Stelle auch von externen Quellen die Arbeit organisieren kann.
Wie viele Mitglieder habt ihr momentan?
Wir suchen gerade unser 700.
700 fast, okay. Das ist natürlich schon wirklich auch eine Entwicklung. Wie ist das dann? Du sagtest ja auch gerade, es ist wichtig für euch, dass ihr, dass die Unternehmen, die Teil von euch werden, dass die auch die Nachhaltigkeit im Kerngeschäft haben. Wie geht ihr damit um, also Dinge zu bewerten? Und es ist ja so einfach, viele Dinge zu sagen und habt ihr da einen Kontrollmechanismus? Wie geht ihr damit um? Kannst du da mal einen Einblick geben?
Ja, gerne. Und vielleicht vorweg, es ist super wichtig zu wissen, wir machen ja keine Zertifizierung. Also kein Unternehmen kann sagen, es ist besonders nachhaltig, weil es bei uns Mitglied ist. Wir hätten für ein Zertifizierungs- und Kontrollsystem, wie du gerade sagst, da hätten wir gar nicht die Kapazitäten für und das ist auch nicht unsere Aufgabe. Aber unsere Aufgabe ist zu schauen, damit das eben auch wirklich an der Stelle diese treibende Spitze der Pionierinnen und Pioniere bleiben kann und derer, die eben vorangehen, dass wir da eben einfach schauen, passt das eben in dem Sinne vom Mindset und dem, wie diese Unternehmen das angehen. Und wir haben verschiedene Hebel eingebaut. Das eine ist natürlich unsere Satzung. Das andere ist, dass es eine Blacklist gibt. Das heißt, wir nehmen Unternehmen aus bestimmten Sektoren gar nicht auf. Fossile Energieerzeugung, das ist klar, aber auch Waffen beispielsweise. Und wir haben auf die Blacklist auch Punkte gesetzt, wie dieses Thema Unternehmenskonstrukte zum Thema Steuervermeidung schaffen. Und das heißt, wir arbeiten mit der Blacklist. Als zweites, dann gibt es unsere Grundsatzforderungen, die man anerkennt, wenn man bei uns Mitglied wird. Und das ist ganz oft auch eben so der Dreh- und Angelpunkt. Es wollte beispielsweise ein Flughafen Mitglied werden, weil die sehr viel für Biodiversität auf ihren Flächen tun. Und da gibt es ja auch ganz, ganz tolle Projekte. Aber die setzen sich natürlich in ihren Verbänden dafür ein, dass Kerosin weiterhin nicht besteuert wird. Und in dem Katalog unserer Grundsatzforderungen ist das aber mit drin, Abbau klimaschädlicher Subventionen und damit natürlich auch die Kerosinsteuer einzuführen. Und dann kommt man auch sehr schnell überein, dass man sagt, okay, das passt dann einfach nicht so, weil man will sich ja auch nicht gegenseitig, man will sich nicht gegenseitig im Weg stehen. Und habe ich noch was vergessen? Wir sehen eben natürlich, wenn Mitgliedsanträge kommen, also der Vorstand entscheidet über die Aufnahme. Wenn Mitgliedsanträge bei uns eingehen, dann kann man ja auf der Webseite über das Nachhaltigkeitsreporting, über bestimmte, in vielen Bereichen gibt es einfach natürlich auch heute dann schon viele Standards, was beispielsweise Rohstoffe angeht oder eben auch Umweltmanagementsysteme wie EMAS, die einfach dann das Engagement der Unternehmen ja auch belegen. Und wenn es noch Nachfragen gibt, die wir dann natürlich einfach selber stellen, aber wenn wir dann immer noch, wenn die Antworten gekommen sind, kein klares Bild haben, dann haben wir so einen Nachhaltigkeitsausschuss, der dann eben Empfehlungen für den Vorstand vorbereitet. Und da sitzen beispielsweise Umweltgutachterinnen und Umweltgutachter drin. Und dann so tasten wir uns daran.
Ich finde ja, man hat auch bestimmt von bestimmten Unternehmen oft so ein Bild, dass die schon eher in Richtung nachhaltig, eher grün sind. Und ich habe letztens erst wieder eine Reportage gesehen, wo dann auch so ein Unternehmen dann da Punkte gezeigt werden, das machen sie nicht gut und da führen die, ich will gar nicht so jetzt sozusagen auf das konkrete Unternehmen eingehen, ne? Aber was ich da unheimlich spannend fand, war, dass man im Endeffekt, egal wo ein Unternehmen gerade steht, da ja auch immer wieder etwas finden kann, weil wie wir Menschen nicht perfekt sind und auch in dieser jetzigen Umgebung agieren, ne, ist das ja genauso auch für Unternehmen so. Und da kommen wir dann vielleicht nochmal etwas tiefer in diese systemische Frage hinein. Also erstmal so grundsätzlich meine Frage da, also wie geht ihr damit um, wenn da jetzt so schlechte Reports kommen oder eine Dokumentation über ein Unternehmen gemacht wird, was ihr eigentlich sagt, so das, was die machen, ist gut, und dann kommen Reportagen, wo das anders aussieht.
Ja.
Ich finde das so für mich persönlich schwer und für euch wahrscheinlich dann teilweise noch schwerer, oder?
Ja, wir hatten den Fall jetzt noch nicht. Es gibt aber extra auf der Webseite auch eine Kontaktmöglichkeit, uns unter Compliance@ eben zu schreiben und zu sagen, wenn man Bedenken hat oder ne, über Dinge gestolpert ist. Aber was ja ganz wichtig ist, wir würden nie sagen, wir nehmen nur Unternehmen, die 100% nachhaltig sind, weil die Firma würde es auch gar nicht geben. Wir haben ja heute kein Wirtschaftssystem, das ohne Fußabdruck auskommt. Und deswegen müssen wir schon das auch immer berücksichtigen, dass man A, kommt man bei Nachhaltigkeit eh nie an, und B, da würde ich dir schon zustimmen, auch beispielsweise für mich persönlich. Ich bemühe mich eben auch möglichst nachhaltig zu leben, und trotzdem bin ich nicht perfekt und würde auch an andere Menschen nie den Anspruch haben, perfekt zu sein. Und für Unternehmen gilt das ganz genauso. Ich glaube, dass man aber natürlich schon auch krasse Fälle von Greenwashing in dem Sinne beobachten kann. Das ist ja immer, wenn der Anteil, wie stelle ich was dar oder wie groß rede ich über bestimmte Themen und wie relevant sind sie für mein Kerngeschäft. Also das beobachten wir natürlich oft bei Unternehmen, die dann eben auch aus gutem Grund nicht bei uns Mitglied sind. Die fassen ihr Kerngeschäft nicht an, aber klopfen sich sonst was auf die Schulter für, dass sie Bäume gepflanzt haben oder. Und ne, das ist ja so dieses Auseinanderbrechen aus diesem grünen Mäntelchen und dem, was im Kern passiert. Und wir hoffen an der Stelle natürlich auch, dass die Green Claims Directive, die von Brüssel aus kommt, dass die da an der Stelle nochmal ein bisschen sortiert. Mit der Green Claims Directive ist ja das Ziel, sich genauso wie wir gesundheitsbezogene Aussagen auf Produkten genauer angucken und da nicht alles erlaubt ist, dass wir eben künftig auch auf umweltbezogene Aussagen auf Produkte genauer hingucken. Einfach weil sonst natürlich, ne, und ich finde an der Stelle gibt's einen Riesenunterschied zwischen ausgedachten Labeln und eben denen, die wirklich vertrauenswürdig sind und wo beispielsweise ein ganzes Produktionssystem hinter auch definiert ist, wie beim Biosiegel. Aber diese selbst ausgedachten Formulierung oder Siegel. Mein Lieblingsbeispiel ist immer aus kontrolliertem Anbau. Ja klar, jeder Bauer kontrolliert sein Feld. Ich bringe eben auch Pestizide kontrolliert aus und chemisch-synthetische Düngemittel. Das ist nicht der Punkt, ne? Aber das klingt für den Verbraucher, die Verbraucherin dann vielleicht so, ach ja, kontrollierter Anbau. Von daher, das finde ich schon gut, dass das künftig dann eben auch ein Stück weit ehrlicher wird.
Vielleicht so zu diesem Gedanken, also Kerngeschäft, was du da ja auch genannt hast, wird wirklich das Kerngeschäft nachhaltig oder wird das so dran geflanscht? Ich weiß nicht, ich habe gar keine direkte Frage dazu, aber ich sag mal, ihr habt euch damit wahrscheinlich sehr viel beschäftigt. Wie fasst ihr dieses Thema? Weil da gibt's ja auch ganz weite Felder. Ich kann natürlich sagen, okay, wenn ich ein Sozialunternehmen, Social Entrepreneurship habe, so, die haben von Anfang an da so etwas drin. Und dann gibt es andere Unternehmen, die eben das nicht von Anfang an haben, aber die Stück für Stück sich transformieren. Magst du deine Gedanken da mal so sagen, was bedeutet das Kerngeschäft? Transformation, Veränderung?
Muss man genau hingucken. Also wenn du beispielsweise ein Sozialunternehmen bist, was für ein Problem eine App entwickelt, Matching, Kindergartenplätze oder so, wo man jetzt ja sagen würde, aha, das ist eine soziale Zielsetzung und kümmert sich um ein soziales Problem, ist doch super. Und Kerngeschäft würde jetzt ja aber heißen, was braucht diese Firma, um dieses Angebot machen zu können? Die nutzen ein Bankkonto. Ist das bei einer ethisch-ökologischen Bank? Die nutzen Strom. Woher beziehen sie den? Ne? Ist der von einem echten Ökostromanbieter? Die haben Mitarbeitende, die vielleicht auch irgendwie zur Arbeit kommen müssen. Ist das mit reingerechnet? Die Mitarbeitendenmobilität. Ne? Also ich glaube, man kann sich da schon dann ganz gut annähern und eben sagen, okay, und das ist Kerngeschäft. Und ist denn das auch angeguckt worden? Und genauso, wenn man jetzt irgendwie sagt, das ist ja auch die spannende Frage, ne? Können wir bitte, bitte beim Begriff Nachhaltigkeit nicht immer nur das Ökologische drunter verstehen, sondern auch das Soziale und ich würde hinzufügen, auch das Ökonomische, weil es nützt uns gar nichts, wenn die Unternehmen nicht am Markt bestehen. Aber eben zu sagen, wir haben vielleicht ein Unternehmen, was ganz stark in den ökologischen Themen ist, aber wo, das hatten wir beispielsweise in den Boomjahren beim Thema Windkraft, ökologisches Kernprodukt, aber Arbeitsbedingungen, Subarbeitsverträge und so weiter von diesem sozialen Aspekt nicht vernünftig aufgestellt. Von daher ist das dann einfach was, wo man hingucken muss, aber glaube ich schon jeweils sich gut annähern kann und gucken kann, okay, was ist denn euer Kerngeschäft und was tut ihr da für die ökologische und soziale Nachhaltigkeit?
Von dem Begriff Nachhaltigkeit, der wandelt sich ja auch immer mehr. Mittlerweile gibt es Menschen, mir fällt es manchmal auch schon schwer, Nachhaltigkeit zu nutzen, weil der eben auch so schlecht teilweise belegt ist. Und dann gibt es immer mehr, die den Begriff regenerativ benutzen, wo mit dem ich irgendwie auch nicht so warm werde. Merkt ihr, dass bei euch steht ja Nachhaltigkeit im Namen drin? Ihr könnt ja das jetzt sozusagen nicht ändern.
Aber wollen wir auch nicht.
Es gibt da ja auch die, genau, aber es gibt genau diese schwarzen Schafe, nenne ich sie jetzt vielleicht mal, die diesen Begriff so anders dehnen, so verändern. Und merkt ihr das bei euch dann auch? Also
ich glaube, wenn man bei uns auf der Website ist oder auf unseren Veranstaltungen und so weiter, ist zumindest das, was wir auch immer gespiegelt bekommen, man merkt total schnell, dass das Herz bei uns irgendwie am rechten Fleck schlägt und dass wir das ernst meinen. Ich sehe es schon auch als eine Schwierigkeit, dass Nachhaltigkeit so ein Kaugummi-Begriff ist. Und quasi kann viel damit anfangen, wenn man auch sagt, wir müssen den Nachhaltigkeitsbegriff eigentlich noch um die Dimension Kultur erweitern. Wir müssen eigentlich den Nachhaltigkeitsbegriff, also müssen zu den Sustainable Development Goals eigentlich noch die Inner Development Goals hinzufügen. Also ich habe für diese ganzen Erweiterungen das fühle ich schon auch, dass das notwendig ist. Und trotzdem vielleicht jetzt auf unseren Namen geguckt, du brauchst ja auch immer in dem Sinne einen, du hast vorhin von Schubladen gesprochen oder ein Etikett, also du brauchst was Selbsterklärendes, was oben drauf klebt. Und an der Stelle sehen wir natürlich, dass mit Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft gerade in dem Feld, in dem wir uns bewegen, Weil wir bewegen uns genau in diesem Haifischbecken aus BDI, BDA und so weiter. Und da ist das sozusagen glasklar, was wir machen. Und das ist auch gut so. Und zum Begriff regeneratives Wirtschaften. Wir beschäftigen uns sehr, sehr viel mit im Verband, weil beispielsweise eben auch Akteure, die bei uns im Vorstand sind, wie die Antje von Dewitz, die Chefin von VD oder Julius Palm von Follow Food, die arbeiten schon sehr stark eben entweder in Initiativen mit, die sich mit regenerativer Landwirtschaft an der Stelle beschäftigen oder bringen sogar schon erste Produkte aus so einer Landwirtschaft dann eben in die Regale. Und man muss bei dem Begriff regenerative Landwirtschaft beispielsweise aufpassen, weil er nicht definiert ist. Und an der Stelle, ich bin großer Fan vom Biosiegel und eben auch der EU-Richtlinie für den ökologischen Anbau, weil du ein ganzes System definierst. Du sagst sozusagen, was darf nicht mit rein, was darf mit rein, die Tiere haben mehr Platz, mehr Licht, mehr Luft und so weiter. Und bei dem Begriff regenerativ ist das nicht der Fall. Und das bringt uns, glaube ich, auch dahin, dass wir das jetzt eben dringend brauchen, diese Definition und diese engere Fassung, weil wir beobachten zurzeit, dass beispielsweise so ein Unternehmen wie Danone sagt, Nachhaltigkeit haben wir doch super im Griff, wir stellen alle unsere Landwirte um auf regenerative Landwirtschaft. Das Problem ist bloß, es ist nicht beschrieben, was es eben genau meint und beispielsweise resultiert aus dem Begriff regenerative Landwirtschaft überhaupt nicht der Verzicht auf Pestizide beispielsweise, Glyphosateinsatz und so Geschichten, oder? Und das deswegen habe ich da an der Stelle so ein gespaltenes Verhältnis in dem Sinne, dass ich denke, ja, regenerativ wirtschaften, diese Idee, wir müssen wieder ein Mehr schaffen. Wir dürfen nicht nur dafür sorgen, dass Wirtschaft oder Unternehmen oder unsere Produktionssysteme, wir dürfen nicht nur dafür sorgen, dass die weniger Schaden anrichten oder kein Schaden möglich, sondern wir müssen dafür sorgen, dass sie wieder Aufbau von Ökosystemen betreiben, dass sie wieder ein Mehr, deswegen ja auch Regeneration, regeneratives Wirtschaften. Aber ich würde es eben sehr gerne verbinden, also wenn wir auf die Landwirtschaft gucken, dass wir immer sagen, okay, das ist der ökologische Landbau plus die regenerativen Prinzipien, dass so ein bisschen die Baseline auch klar ist, weil sonst ist die Gefahr, dass sich so ein Begriff jemand wie der Bauernverband schnappt und wir dahinter zurückfallen. Und ich freue mich sehr, dass auch beispielsweise an der Alanus Hochschule viel zu dem Begriff gearbeitet wird und wir bringen uns in diese Debatten ein und das wird uns voranbringen und dennoch werden wir uns jetzt nicht umbenennen.
Ja, ich höre da auch eben raus, dass wir wirklich auch so feste Begriffe brauchen, wie ich sag mal im Food-Bereich Bio. Das ist einfach mit bestimmten Standards verbunden, die auch eingehalten werden müssen. Ne? Oder wenn ich sage, ich bin Doktor Allgemeinmediziner, dann kann ich das nicht einfach behaupten, sondern da muss ich als Person auch eine bestimmte Ausbildung gemacht haben. Und braucht es so etwas? Und wird daran gearbeitet?
Also für den Landwirtschaftsbereich weiß ich, dass das an eben dieser Erweiterung von Bio um regenerativ, dass da gearbeitet wird. Was jetzt mal interessant wäre, wie beispielsweise, ansonsten, also ich würde sagen, sonst, wenn wir drauf gucken, hat jeder irgendwie seine eigene Erklärung davon, was das jetzt für ihn heißt. Ne? Für die einen ist bei regenerativer Landwirtschaft Tierhaltung integraler Bestandteil wegen Nährstoffkreisläufen und so weiter und bei anderen nicht. Und deswegen würde ich sagen, da sind wir noch auf so einem fragmentierten Feld. Und ja, das ist, glaube ich, das ist eher noch in der Entwicklung alles. Und die Frage ist ja eben auch, wie weit führt es uns? Also, weil, ne, ich habe gesagt, ich bin fest davon überzeugt, dass wir da hinkommen müssen, dass es nicht mehr nur um den Fußabdruck gehen kann, sondern auch eben um dieses Meer. Wo geben wir Ökosystemen auch was zurück? Und das ist auch beispielsweise was bei uns in der Mitgliedschaft eben enorm resoniert und vorangebracht wird. Und wir müssen an der Stelle eben, und vielleicht bringen uns auch diese Stellschrauben noch ein Stück weiter, wir müssen ja auch schauen, okay, wie messen wir dann eigentlich Naturkapital? Also wenn wir sagen, wir wollen für diesen mehr an Aufbau, an Regeneration, das wollen wir versprechen, da wollen wir hin, dann müssen wir uns auch mit diesen Fragen beschäftigen, wie messen wir es.
Es sind da nicht so Herangehensweise wie die Gemeinwohlökonomie oder die Donutökonomie, die das so versuchen, in so feste Frameworks auch hineinzufassen. Was sind deine Gedanken dazu?
Also ich glaube, was wir so an Nachhaltigkeitsreporting-Tools, ganzheitlichen Systemen haben, wie die GWÖ, aber ich würde sicherlich auch B Corp dazu zählen oder das CSE-Label. Es gibt ja schon mehrere Ansätze zu sagen, okay, wie fassen wir es denn eben auch ganzheitlich? Die sind sehr wertvoll, aber an der Stelle betrachtest du schon eben diesen Status quo, wo die Unternehmen stehen und hast vielleicht keine absoluten Zielzahlen für dieses, wie soll denn das mehr an Regeneration aussehen? Aber das wäre spannend. Wir sind ja mit der GWÖ freundschaftlich verbunden, mit denen auch nochmal genauer hinzugucken, inwiefern ist dieses, ne, ich hätte, glaube ich, einfach sonst, ich habe so ein bisschen Angst, dass regenerativ irgendwie so ein neues Schlagwort ist, wo aber zu wenig dahinter steckt. Von daher nehme ich gern jetzt aus dem Podcast auch nochmal die Anregung, mit der GWÖ da näher ins Gespräch zu gehen. Wie verbindet ihr euch als Bewegung eigentlich mit dem Begriff? Und welchen Beitrag könnt ihr eben auch dazu leisten, dass es dass wir es in dem Sinne auch operationalisierbar machen? Und was mich sehr gefreut hat, dass die GWÖ ja auf der Biofach das neue Label vorgestellt hat, das ist sicherlich ja auch nochmal spannend für die Unternehmen, das dann nochmal ein Stückchen sichtbarer zu machen, ihr Engagement.
Ja, vielleicht gucken wir auch nochmal auf das BNW genau drauf. Wie bedeutet das eigentlich oder was bedeutet das für die Mitglieder, dort teil zu sein? Habt ihr Veranstaltungen? Gibt es sonstige Formate, die ihr da habt? Das würde mich mal interessieren.
Ja, also ich glaube, wir funktionieren wie ein Verein oder Verband sonst auch funktioniert. Wir haben eben sehr schöne Formate für die Vernetzung, sowohl online als auch offline, sowohl eben entweder Members Only, also exklusiv für unsere Mitgliedsunternehmen, oder aber auch öffentlich. Wir greifen immer aktuelle Themen auf. Unsere Mitglieder kommen auch mit Ideen eben auf uns zu und sagen, also als beispielsweise die CSLD damals im Raum stand, so haben wir dann mit der EFRAG einen Termin organisiert mit den Expertinnen und Experten, die konnten ihre Rückfragen stellen, so eine Sachen. Aber wir sind an der Stelle ja auch immer nah dran an den aktuellen politischen Debatten, um in den Austausch zu gehen und vielleicht eben auch diese Perspektive der Unternehmerinnen und Unternehmer da zu stärken. Wir achten darauf, dass wir keine Klientelpolitik in dem Sinne machen. Also wir sprechen ja nie für eine bestimmte Branche, weil wir branchenübergreifend aufgestellt sind. Wir sprechen auch nie für ein einzelnes Unternehmen. In unseren politischen Terminen ist das sozusagen eben immer dieses branchenübergreifende und dieser Blick auf 360-Grad-Transformation eigentlich. Und was machen wir noch? Unsere Jahrestagung dieses Jahr machen wir beispielsweise genau zu dieser Frage, wie machen wir eigentlich Naturkapital messbar? Das treibt ja einfach auch schon viele kluge Menschen um. Und da können wir dann auch wiederum Beispiele aus unserer Mitgliedschaft einbinden. Und was noch? Wir haben verschiedene Formate, wo wir die Arbeit unserer Mitgliedsunternehmen vorstellen, also beispielsweise auf LinkedIn, aber eben natürlich auch in Interviews, in Porträts. Wir werden viel von Journalistinnen und Journalisten angefragt, wo wir dann eben wieder auch gute Beispiele vermitteln können. Wir haben, also wenn man unsere Arbeit in drei große Bereiche unterteilen wollte, wäre das ja dieses ganze Thema Lobby for Good, Netzwerk und Austausch. Und das dritte sind aber auch unsere operativen Projekte. Also wir machen selber auch Bildungsprojekte. Wir haben beispielsweise in Baden-Württemberg ein Projekt, was sogar Teil der Nachhaltigkeitsstrategie des Bundeslandes geworden ist, weil wir da eben ganz praxisnah Schülerinnen und Schüler und nachhaltiges Wirtschaften zusammenbringen. Und davon profitieren unsere Mitglieder natürlich auch von dieser Arbeit in den konkreten Projekten. Die profitieren darüber, dass wir sie untereinander zusammenbringen, wenn sie beispielsweise sich mit der Frage an uns wenden, was ist denn jetzt die beste Alternative irgendwie zu einer dünnen Plastikverpackung für mein Produkt? Mit wem können wir uns darüber mal austauschen? Wir arbeiten in Fachgruppen. Das ist was, was bei uns noch relativ neu ist, weil wir einfach noch nicht genug finanzielle Kapazitäten haben, das in der Geschäftsstelle dann auch zu spiegeln, diese Arbeit, was aber notwendig ist, damit der Faden nicht abreißt. Aber wir haben eine ganz aktive Fachgruppe zum Thema Kreislaufwirtschaft, eine Fachgruppe zum Thema Energie, Fachgruppe Digitales. Das heißt, wir sehen, da kommen dann einfach auch ganz, ganz viele Impulse aus der Mitgliedschaft, die wir aufnehmen können. Wir haben Regionalgruppen, es haben sich die ersten Regionalgruppen gegründet in Baden-Württemberg, Berlin, Niedersachsen, Hamburg, also da Nordrhein-Westfalen, da entsteht ganz viel. Und ich glaube, so was eben besonders ist, da hatten wir ja vorhin schon ganz kurz drüber gesprochen, so dieser Mindset, der eben alle vereint. Und dann aber auch diese Mischung. Also wir haben extra sehr niedrige Beiträge für Startups. Und das heißt, das sind ganz, ganz viele auch von diesen neuen, frischen Ideen mit dabei, ne, die dann ja auch ganze Branchen umkrempeln können. Beispielsweise war ein Startup von uns, das war das einzige progressive Unternehmen, was bei dem Chemiegipfel im Kanzleramt mit Olaf Scholz dabei war und hat da ihre Innovationen vorgestellt, die Anne Lamp von Traceless. Diese Mischung also aus Startup und etablierten Unternehmen, jungen und alten Unternehmerinnen und Unternehmern. Ich glaube, das ist was, was uns auch auszeichnet. Es sind wahnsinnig viele Gründerinnen bei uns engagiert und Unternehmerinnen. Ich könnte noch ein bisschen so weitermachen. Es ist genau einfach ganz starkes Netzwerk.
Du hast gerade auch nochmal so genannt, so Mindset, und davor hast du auch so, dass es halt eine 360-Grad-Transformation ist. Ich glaube, das sind beides Punkte, auf die ich nochmal so ein bisschen tiefer eingehen würde, weil das Ganze, wenn man jetzt immer so Verbandsarbeit sieht, hört sich ja mal recht ja strukturiert, klar an. Aber wenn wir hier über Nachhaltigkeit reden und diese Veränderung, das macht ja in jedem Einzelnen von uns auch etwas. Und da sind ja Dinge, die wir ändern müssen, die sich momentan eigentlich noch kulturell gesehen falsch teilweise anfühlen. Du hast ja gerade vom Mindset gesagt, also wie ist euer Mindset da, wie ist euer Herangehensweise an diese Nachhaltigkeit und eben an die nachhaltige Transformation, weil das ist ja kein Status, so das Unternehmen ist jetzt nachhaltig und fertig und gut, sondern es ist ja eine weitergehende Transformation. Und was ist euer Mindset da?
Und das Schlimme ist, also es ist völlig richtig, dass es mit jedem Einzelnen zu tun hat. Und das Schlimme ist, dass uns Menschen macht Veränderungen immer erstmal Angst. Und ich glaube, deswegen sind auch alle Hebel, die man findet, oder alle Formen, alle Formate auch der Zusammenarbeit so wichtig, wo man sich untereinander so ein bisschen unterhakt und verstärkt. Und ich kann jetzt unser Mindset überhaupt gar nicht in einem Satz zusammenfassen. Dazu ist es irgendwie auch einfach der Stelle zu vielfältig. Aber ich glaube, es hat viel mit damit zu tun. Wir sehen wirklich diese Balance eben aus den sozialen und ökologischen Nachhaltigkeitsaspekten, verbunden damit, dass es eben auch ökonomisch für die Unternehmen funktionieren muss. Wir arbeiten gern in Bündnissen. Wir glauben fest daran, dass eben auch Kraft da entsteht, wenn man sich zusammentut. Deswegen haben wir beispielsweise die Entrepreneurs for Future mitgegründet. Deswegen haben wir einen europäischen Dachverband gegründet für nachhaltiges Wirtschaften. Deswegen haben wir uns bei sowas wie dem Sustainable Economy Summit ganz aktiv eingebracht und sind da eben auch einer der treibenden Verbände, das voranzubringen, weil das eben immer wieder so diese Punkte sind, okay, wir können uns auch zusammentun. Denn die dunkle Seite der Macht ist total gut da drin, sich zusammenzutun. Und wir sind es, glaube ich, nur bedingt. Und da wollen wir eben gerne immer auch, dann so diese Kraft der Kooperation, das ein Stück weit in die Welt bringen.
Du hast gerade so die dunkle Seite der Macht das genannt. Wie geht ihr damit um? Also da ist ja also die Lobbys, die es dort gibt, die sind ja um ein Vielfaches größer als ihr. Und die haben jedenfalls also weitaus größere finanzielle Mittel. Ist es dann nicht auch manchmal vielleicht so für dich, für euch so, Also, was machen wir hier? Also, wo holst du deine Stärke her und wie geht ihr damit um, dass da halt eigentlich scheinbar so eine große andere Macht.
Das ist auf jeden Fall mega frustrierend, wenn du dir anschaust, dass andere Verbände für, ich weiß es nicht, eine zweimonatige Kampagne oder eine dreimonatige so viel Geld raushauen können, 10 Millionen Euro, was dann irgendwie für uns ein Budget der letzten 10 Jahre gewesen ist, ne? Oder wahrscheinlich sogar noch mehr Jahre. Also total verrückt, wenn du dir anschaust, wie ungleich die Mittel verteilt sind. Und ich finde, die Anzahl der Personen und das Anzahl der des Geldes, das ist immer das eine. Aber das andere ist schon auch dieses, wir müssen uns mit der Macht auseinandersetzen, die darüber, dass beispielsweise eben so enge Verflechtungen zwischen den Industrieverbänden und sozusagen dann den Fachbearbeiterebenen der Ministerien bestehen, gibt immer wieder Dinge, die Lobby Control dann mühsam aufdecken muss, wo irgendwie Copy and Paste die Teile aus dem Briefing des BDI oder des VDA in Schreiben der Bundesregierung oder in Stellungnahmen der Ministerien übernommen wurden. Sicherlich damals allen noch im Gedächtnis, dass Merkel sich dann in Brüssel eben für niedrigere CO2-Grenzwerte oder eben nicht für niedrigere, gerade nicht für höhere CO2-Grenzwerte im Bereich der Pkw eingesetzt hat. Und das ist, glaube ich, so an der Frage, wo man aufpassen muss, dass man nicht die Motivation verliert, weil die Machtverhältnisse würden ganz klar gegen uns sprechen. Da würde man sagen, ne, das ist irgendwie, das mag inhaltlich richtig sein, sich für Menschenrechte und Klimaschutz einzusetzen, aber die Machtverhältnisse heute sind einfach noch ganz anders aufgesetzt. Und naja, du hast gefragt, was mich motiviert. Mich motivieren natürlich die Innovation von unseren Mitgliedsunternehmen, auch dieses, ne, über Jahrzehnte diese Durchhaltekraft. Mich motiviert unsere Vision. Unsere Vision ist, dass eben künftig, wenn in der Tagesschau mal wieder ein Industrieverband ein Gesetz kommentiert und für die Wirtschaft sprechen darf, dass eben die progressive Wirtschaft genauso zu Wort kommt. Und dann motivieren mich auf jeden Fall auch die kleinen Schritte dahin.
Ja, die kleinen Schritte, ich glaube, das ist auch so, immer mehr kleine Organisationen merken auch, du hast jetzt gerade Lobby Control genannt, merken auch, dass sie auch Lobbyarbeit machen können. Also sie haben vielleicht noch nicht die finanziellen Mittel, aber vielleicht kann man sagen, leider, oder es ist so, die Zeit spielt natürlich ihnen auch mit. Die Klimasituation, die wir haben und was dort passiert, habe ich das Gefühl, spielt denen halt auch in die Karten Stück für Stück.
Ja, es regt mich. Ich bin gerade von einem Journalisten eben auch gefragt worden, ob das nicht eben alles auf einem super Weg ist und wo es gegebenenfalls auch Ermüdungserscheinungen gibt. Und was ich schon sehr bedenklich finde, dass das überhaupt in dem Sinne wieder salonfähig geworden ist. Dass also, ne, Dulger, der Arbeitgeberpräsident BDA, dass der überhaupt sowas sagen kann wie, also mit den Klimaschutzmaßnahmen, da müssen wir jetzt mal einen Gang zurückschalten. Also wie kann man angesichts dieser globalen Krise dann sagen, wir müssen uns jetzt mal weniger um Klimaschutz kümmern? Und an der Stelle wieder dieses Argument vom Anfang unseres Gespräches, Industry first. Von daher habe ich gerade so den Kopf gewogen, weil mich das sehr umtreibt, dass man heute eben mit so einer Position, von so einer mächtigen Funktion heraus, mit so einer Position rausgeht.
Da sind wir jetzt eigentlich auch schon im nächsten großen Bereich gekommen, Politik. Also wir haben über Wirtschaft gesprochen, über Zivilgesellschaft, da baut ihr da Brücke. Und jetzt haben wir eben auch diesen Bereich Politik, so, der ja auch einen riesen Einfluss auf das Ganze hat. Kannst du was dazu sagen, wie Unternehmen dort vielleicht auch Einfluss nehmen können, anders Einfluss nehmen können? Und den Begriff, den du mir auch so mitgegeben hast, den finde ich eben auch unheimlich spannend im Endeffekt, weil das noch nicht so, ich sag mal, bekannt ist, ist Corporate Political Responsibility. Also inwiefern haben dort Unternehmen eben auch eine wichtige Aufgabe und nicht nur in Richtung Lobbyarbeit für sich, sondern in Richtung Lobbyarbeit für eine Zukunft, die nachhaltig ist und nachhaltig gestaltet wird.
Ja, also Corporate Political Responsibility beschäftigt mich jetzt auch schon viele Jahre und wird eben auch immer wieder inspiriert von dem Engagement unserer Unternehmerinnen und Unternehmer. Man konnte das im letzten Herbst, nee, es war glaube ich Sommer sogar, total gut sehen an einem Gastbeitrag von Antje von Dewitz im Manager-Magazin, wo sie mal aufgezeigt hat, was dieses ständige Jammern der CEOs auch mit dem Erstarken der AfD zu tun hat. Und zu sagen, das war dann so ein Aufruf, liebe CEOs, werden wir doch unserer Verantwortung gerecht. Und das zeigt eben so ein Stück weit auf, warum es eben so notwendig ist, dass sich Unternehmerinnen und Unternehmer auch in zivilgesellschaftliche und politische Fragen einmischen. Und wir sehen das, also man kann ja mal auch die Felder durchgehen, wo das notwendig ist. Also jetzt gerade sehen wir ein hohes Engagement im Rahmen von CPR, also Corporate Political Responsibility, in diesem ganzen Demokratiebereich. Und das ist wichtig, dass Unternehmen klar machen, dass das auch was mit ihrem Standort zu tun hat. Und das müssen sie nicht nur nach außen klar machen, sondern auch nach innen in die Belegschaft rein, dass sie beispielsweise sagen, wenn ihr was dagegen habt, dass hier eben auch migrantische Kolleginnen und Kollegen in der Produktion mitarbeiten, dann gibt es auch euren Arbeitsplatz hier nicht mehr. Wenn keine Menschen zu uns in die Region kommen wollen, weil sie Angst haben, vielleicht wegen einer anderen Hautfarbe angegriffen zu werden, dann hat der Wirtschaftsstandort Deutschland keine Zukunft. Und ne, dieser große Zusammenhang mit demografischer Entwicklung und an der Stelle ja nicht mal nur Fachkräftemangel, sondern überhaupt Arbeitskräftemangel, der liegt ja da auch so ein Stück weit auf der Hand. Und dann ist aber eben wichtig, damit auch CPR an der Stelle nicht irgendwas ist, was so an der Oberfläche schwimmt und vielleicht in irgendeiner schönen Sonntagsrede endet, dann ist eben wichtig, dass man auch wirklich mit Maßnahmen ins Unternehmen reingeht und beispielsweise Demokratieschulungen anbietet und für Aufklärung sorgt und. Und wir sehen immer wieder, dass die Stimme der Wirtschaft, die Gesellschaft fordert das übrigens auch ein. Das Edelmann Trust Barometer zeigt das eben immer wieder, dass da eben ein Großteil der Bevölkerung sich das von Unternehmen auch erwartet, dass sie Stellung nehmen, weil sie nämlich ein hohes Vertrauen in die Unternehmen als Akteur an sich haben. Und gerade in Zeiten, wo sozusagen politische Unsicherheit herrscht, da wird das umso wichtiger, dieses Vertrauen in die Unternehmen. Und deswegen müssen von da eben dann auch Antworten mit klarer Haltung erfolgen. Und das ist dann einfach eben großartig und wichtig, wenn sich auch CEOs zum Thema stärkere Besteuerung beispielsweise von Reichen zu Wort melden, dass die sich zu Wort melden, wenn es um soziale Fragen geht. Und da sehen wir einfach, dass das wie so ein Upgrade ist, ein Upgrade von CSR hin zu CPR, Corporate Political Responsibility.
Und du sagtest, es braucht dafür Maßnahmen ins Unternehmen, die ins Unternehmen hineingehen. Und ist da nicht dann auch genauso dieser, was ist ein Unternehmen, verändert sich das da nicht unheimlich stark? Also wenn man früher einfach oder auch jetzt eigentlich immer noch so, okay, das, ein Unternehmen ist ein Element in der Marktwirtschaft und damit rein rationalen Zahlen unterlegen und damit ist der Mitarbeiter auch jemand, der rational arbeitet und da für das Unternehmen seine Zeit gibt. Und wenn wir so weiter denken, dann merken wir, dann kommen wir da ja dann mit Gedanken wie Political Correctness oder Responsibility, kommen wir gar nicht weiter, sondern wir müssen eigentlich da ein Stück tiefer gehen. Und da hattest du vorhin auch ja auch schon mal die Inner Development Goals genannt. Ist das ein Thema auch, wo ihr merkt, so von dem rein rationalen Denken in das mehr innere Arbeit, reflektiertere Arbeit? Also da finde ich auch, da sind so die Begriffe so schwer, weil man so schnell auch dann in andere Ebenen reinkommt, wo dann wieder Menschen abschalten. Aber ich nenne es jetzt mal innere Arbeit und reflektierte Arbeit und auch eben die Gemeinschaft in dem Unternehmen mehr als Gemeinschaft zu sehen und nicht als Funktionsapparat. Merkst du, dass das auch ein Thema ist, was bei euch wichtig ist, was immer mehr hervorkommt?
Ja, aber ich glaube nicht nur bei uns insgesamt für die Wirtschaft ist dieses Thema Unternehmenskultur. Wie gehen wir eigentlich miteinander um? Wie wollen wir zusammenarbeiten? Wie ermöglichen wir eben auch unseren Belegschaften, ne, diese innere Arbeit, diese Weiterentwicklung? Das ist ein total wichtiges Thema. Und die Firmen stellen sich in dem Sinne auch immer mehr darauf ein, weil es genauso wie der Purpose des Unternehmens, also kann ich mich ja eigentlich noch mit dem Sinn und Zweck des Unternehmens verbinden, für die künftigen Generationen wichtig ist, wenn sie sich für einen Job entscheiden, aber eben natürlich auch die Frage, was herrscht denn hier für eine Unternehmenskultur?
Das ist ein Thema, was mich persönlich auch unheimlich umtreibt, weil ich selber war ein Mensch, der sehr rational gedacht hat, also als Ingenieur, und für mich zählte immer nur Technik, rational, logisch denken, und ich bin da an eine Grenze irgendwie gekommen, wo ich gemerkt habe, so okay, da geht's nicht weiter, also es tut mir auch nicht gut, und dadurch hat sich etwas bei mir verändert. Und ja, so wie du sagst, habe ich das Gefühl, ist das in vielen Unternehmen, aber dann, wenn wir vorhin von der dunklen Seite gesprochen haben, habe ich genauso das Gefühl, dass das unheimlich viele, weiß ich nicht, auch ausblenden wollen, Angst davor haben.
Ja, und ja auch gar keine andere Möglichkeit haben. Und dann in diesen, also ne, ich meine, das ist ja auch in dem Sinne nichts Verwerfliches, wenn du dann in einem Job hängst und da auch ökonomisch drauf angewiesen bist. Aber es ist spannend, welche Auswege sich das dann sucht und dass man sich eben in seiner Freizeit, finde das spannend, dieses Pioneers of Change, was für einen großen Zulauf die haben. Ne, und das ist was die Menschen für sich persönlich machen. Vielleicht, weil sie aber eben auch jeweils in ihrem Arbeitsumfeld das gar nicht ausleben können oder nicht befriedigt finden und dann sich eben im Privaten, im Persönlichen mit diesen Wandelthemen näher beschäftigen. Ne?
Ja, wir haben jetzt wirklich schon ein weites Feld aufgemacht, und am liebsten würde ich so noch mehr in so das Systemische reingehen, aber ich glaube, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Aber vielleicht erstmal an dich so, was sind jetzt gerade Dinge, die dir jetzt noch gerade so bei dem Gespräch in den Kopf gekommen sind, wo du jetzt gerade sagst, so, das ist vielleicht wichtig, dass wir da nochmal, dazu möchte ich gerne noch was sagen. Hast du da irgendetwas, was du nochmal so anbringen möchtest?
Ich fand es auf jeden Fall spannend, dass du ja mehrmals von so Stereotypenbild von Unternehmertum auch gesprochen hast. Und sehe eben natürlich an der Stelle die Bewegung, die da drin ist. Also wie sich das Bild von Unternehmen einerseits auch wandelt. Andererseits habe ich letztens eine Mail bekommen von jemandem, der eben für einen der Milliardäre dieses Landes arbeitet. Und der gesagt hat, nach seinen Einblicken, sie würden eher die Wirtschaft und die Zivilgesellschaft zugrunde gehen lassen, als auf Profit zu verzichten. Also, ne, der natürlich, und das ist dann überhaupt nicht meine Bubble, und deswegen kann ich da überhaupt nicht mitreden. Ich fand bloß diese Rückmeldung, und ich meine, zum Glück gibt es eben auch bei den Milliardären immer gute Ausnahmen, die dann auch sagen, wir verschenken unser und so, ne, aber das sind ja die super wenigen Ausnahmen. Und so zu sehen, okay, wir wissen auch nicht, wie Old Economy an der Stelle tickt und wie, wie vielleicht an der Stelle auch belustigt, die auf diese ganzen Nachhaltigkeitsbemühungen gucken und sich eben vielleicht denken, redet ihr mal, wir machen so weiter wie bisher. Und dann fährt das Ganze irgendwann vor die Wand. Also das ist was mich umtreibt, wo, ja, und wie kommt man dann eben da vielleicht tatsächlich auch in einen Dialog, und was brauchen die an Argumenten, um dann doch eben auch umzusteuern. Also das finde ich schon, darauf habe ich auch keine Antwort. Aber wenn es eben nicht das Intrinsische ist. Okay, wir wissen aus uns selber raus, dass wir uns auch um Umwelt und Menschenrechte kümmern müssen. Was müssen wir für Systeme installieren, dass aber doch alle mitmachen in der Wirtschaft? Weil sonst muss man ja die berechtigte Sorge haben, dass es vor die Wand fährt. Also wie schaffen wir das? Und was brauchen wir für Leitplanken? Was brauchen wir aber eben vielleicht auch an Commitment und Bewegung aus der Wirtschaft selber raus? Was brauchen wir, um dafür zu sorgen, dass alle mitmachen?
Ich sehe, dass das, was ihr macht, da einfach schon ein ganz wichtiger Punkt ist, nämlich eine Gemeinschaft schaffen und das sichtbar zu machen und dass es Wege gibt. Und nichts ist so konstant wie die Veränderung. Also es wird immer Veränderungen geben, gibt keinen Stillstand. Und was ich mit diesem Podcast auch möchte, ist eben genau inspirieren, zu zeigen, es gibt dort Menschen, die haben sich auf den Weg gemacht oder es gibt Dinge, die werden anders gedacht, als sie momentan sind. Und damit ändert sich das Stück für Stück. Aber es wird auch immer etwas dagegen geben. Aber also das ist so meine persönliche Antwort, wenn ich sehe einfach die insgesamt die historische Entwicklung von dieser Erde, von den Menschen, dann habe ich das Gefühl, das bewegt sich insgesamt, was die Statistiken auch sagen, in eine gute Richtung. Weil was 1950 noch undenkbar war, und da kann man in ganz vielen Bereichen sagen, das ist heutzutage fast normal. Ne? Also da kann man von sozialen Dingen oder Lebensstandard oder sonst was auch. Ne? Es gibt immer noch irgendwo, wo es nicht super ist, aber insgesamt ist die Entwicklung einfach dahin, dass es wir immer mehr zusammenrücken, immer menschlicher werden und dass wir uns insgesamt auch, um das andere Extrem zu sehen, bis jetzt in der letzten Zeit weniger töten und es insgesamt weniger Kriege wird. Ob sich das immer linear entwickelt, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, es ist insgesamt einfach eine Entwicklung. So zum Abschluss, wenn du so in die Zukunft schaust, wo möchtest du gerne, dass sich BNW hin entwickelt und vielleicht auch, wo möchtest du dich gerne hin entwickeln?
Ja, also für den BNW sehe ich auf jeden Fall keine Organisation, die jetzt irgendwie Zehntausende Mitglieder hat, aber wir dürfen gerne noch stärker werden. Der BNW darf gern noch mehr werden und natürlich noch etablierter in dem, wie eben auch Medien und Politik uns konsultieren beziehungsweise diese Stimme dann auch sichtbar und hörbar machen. Das habe ich vor. Ich habe auf jeden Fall mir auch vorgenommen, noch stärker darauf hinzuweisen, dass eben auch die Kammern und auch der DIHK, also in den Kammern sind ja alle Unternehmen Pflichtmitglied, dass sie eben über das IHK-Gesetz dazu verpflichtet sind, auch abweichende Positionen nicht nur zu berücksichtigen, sondern diese eben auch angemessen zu veröffentlichen. Das ist, glaube ich, echt was, wo ich gerne mehr zu arbeiten würde. Und für mich persönlich ist es glaube ich, ich würde einfach gerne mehr schlafen. Also für mich persönlich wäre das Ziel, ein bisschen weniger arbeiten und mehr schlafen, ja.
Aber das kannst du scheinbar nicht, weil dir das ganze Thema so wichtig ist.
Ja, es ist auch keine Arbeit an der Stelle, ne? Es ist einfach, es fühlt sich nicht wie Arbeit an, es ist meine Leidenschaft und das macht es dann umso schwerer.
Wenn man dich, euch bei deiner Leidenschaft, bei eurer Leidenschaft unterstützen will, wie kann man das am besten, wo geht man da am besten hin, wie sucht man den Kontakt?
Also bei uns auf der Webseite sollte es eigentlich so lauter kleine orangene Stopper geben, wo drauf steht Mitglied werden. Und da kann man dann unter anderem einen 15-minütigen Call mit meiner lieben Kollegin Steffi buchen. Die informiert dann über alles beispielsweise, was vielleicht noch an Fragen zum Verband offen geblieben ist. Wir freuen uns über neue Mitgliedsunternehmen, auch wenn gerade aus dem produzierenden Bereich übrigens, also weil das macht uns natürlich stark, wenn wir eben auch zeigen können, produzierende Unternehmen aus Deutschland werden Mitglied im Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft und natürlich unsere Veranstaltungen, wenn sie öffentlich sind, gerne teilen. Das ist ein cooler Zwischenerfolg übrigens. Wir haben auf LinkedIn mehr Follower als der BDI und Followerinnen. Von daher also natürlich auch gerne unsere Beiträge auf LinkedIn, wenn sie interessant sind, mit der eigenen Haltung noch kommentieren oder teilen. Ja, das kann man so machen. Zum Beispiel. Man kann auch für uns spenden. Wir haben es nicht ganz so leicht. Wir sind zwar gemeinnützig, aber wir haben keine niedlichen Hundewelpen oder Pandas im Angebot. Aber diese zähe Auseinandersetzung, ein bisschen David gegen Goliath bei dem Thema Lobby for Good.
Danke. Also ich fand das einfach super. Wir haben ja einige Themen angesprochen, wobei ich immer noch so denke, wir könnten da noch mal tiefer gehen.
Ja, wir könnten noch Stunden weiterreden.
Genau, von daher frage ich mich einfach so, lass uns das vielleicht mal in der Zukunft noch mal machen, wo wir dann direkt hier so dran ansetzen und dann darauf aufgehen. Weil ich habe einfach das Gefühl, dass sehr viel so immer wieder Wiederholung ist, was ja wichtig ist, um zu den Personen auch vorzudringen. Aber auch dadurch wir gar nicht so oft zu den wirklich wichtigen Themen kommen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass da mehr drüber gesprochen wird, weil auf der einen Seite ist die Welt komplex, die Lösungen sind auch komplex, aber wenn man es erstmal aufgenommen hat, dann ist das etwas, was dann auf einmal gar nicht mehr so komplex scheint. Also ich nehme mal so das simple Beispiel mit Lesen. Also zu Anfang scheint Lesen so schwer zu sein und es sind so viele Wörter und die Möglichkeiten sind ja exponentiell. Ne? Wenn man einmal weiß, wie Lesen funktioniert, dann hat man auf einmal ein Werkzeug und das eine ist komplex und auf einmal wird es viel einfacher und es verändert sich dadurch ganz viel auch mit. Und ich glaube, dass wir das, und da arbeitet ihr dran und da möchte ich dran arbeiten, dass wir das Stück für Stück mehr sichtbar machen. Was sind andere Perspektiven? Welche Perspektivenvielfalt gibt es? Und es gibt eben nicht nur diese einen Lösungen, die immer wieder genannt werden.
Ja, und es gibt eben auch nicht die Wirtschaft.
Genau. Danke für deine Zeit und deinen Einblick.
Danke, Georg, für das Gespräch. Hat Spaß gemacht.